Geht heute weiter mit dem ersten Petrusbrief. Wir wollen wieder das wichtige Thema uns anschauen, wie wir Gott verherrlichen durch unser persönliches Zeugnis im Alltag. Letztes Mal haben wir, oder die letzten Male haben wir über verschiedene Aspekte der Unterordnung gesprochen als Christen. Die innere Unterordnung, als die persönliche innere Unterordnung und auch die äußere Unterordnung, der Aspekt. Kapitel 2, Vers 11 und 12. Und dann das letzte Mal haben wir gesprochen über die Unterordnung unter dem Staat, wie wir uns dem Staat unterordnen sollen, was das Ausmaß der Unterordnung bedeutet und was das Ziel der Unterordnung war. Heute wollen wir weitermachen im Kapitel 2, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 18 bis 20. Wir wollen uns wirklich nur zwei Verse anschauen, weil wir wollen verstehen, was es bedeutet, sich unterzuordnen. Und dass eine richtige Motivation eines gläubigen Arbeitnehmers zu haben. Die richtige Motivation eines gläubigen Arbeitnehmers. Also wie verhalten wir uns Vorgesetzten? Wie machen wir das? Was ist unsere Einstellung darin? Und eine Sache, die wir schon gelernt haben und die wir festgestellt haben in dem ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel, schon im Vers 11 angefangen, dass egal, wer wir sind oder wo wir sind, was Gott in unserem Leben am meisten interessiert, sind nicht die Umstände, in denen wir leben, sondern die Art, wie wir auf diese Umstände reagieren. Es kommt nicht darauf an, was passiert, sondern wie reagieren wir. Als Christen sind wir die Herausgerufenen. So ist das offiziell übersetzt. Wir sind die Leute, die rausgerufen sind aus der Masse der Menschheit, um ein gewisses Zeugnis zu geben. Und das ist das heutige Thema. Unterordnung dem Vorgesetzten gegenüber. Wie ordnen wir uns unter? Und wir können ganz ehrlich sein. Manchmal erleiden wir Schwierigkeiten, weil wir etwas Dummes tun. Machen wir einfach. Einen Fehler machen oder sündigen. Stimmt das? Meistens machen wir dumme Fehler und wir kriegen dafür die Abreibung gleich danach. Wir bringen eine Menge Schmerzen und Verletzungen in unser eigenes Leben aufgrund von unserem eigenen Verhalten. Zum Beispiel, du hast massive Bauchschmerzen und Blähungen und Verdauungsstörungen, weil du zu viel gegessen hast, das Essen gegessen hast, was du eigentlich nicht essen sollst. Manchmal, man ist so hungrig, man isst das und dann sagt man, Mann, habe ich das, ich kann wieder nicht schlafen. Hört sich komisch an, aber das ist was, das hast du selber verbockt. Das hättest du wissen können, du weißt es, du solltest das nicht essen. Wenn du zum Beispiel zum Kreuzburger gehst und eine Riesenportion Hamburger dir nimmst mit Pommes, Mayo, Ketchup, alles hast, dann wunderst du dich, wenn du dich danach schlecht fühlst, auch wenn das gut aussieht und schön ist. Du spielst mit dem Grill rum, verbrennst dich, du hast es selbst verbockt. Du verbrennst dich halt, weil du rumspielst mit dem Grill. Du brichst dir Knochen, weil du rumalberst oder du fährst eine Beule in deinen Wagen, weil du einfach zu unvorsichtig bist, nicht aufpasst. Ich habe gestern einen schönen Mercedes gesehen, richtig 450er guten Mercedes und hinten eine Delle drin. Ich sagte, was hat er? Der ist einfach wahrscheinlich runtergefahren, hat irgendwas, ein Schild nicht gesehen und dann ist der ganze Wagen und verunedelt. Aber hat er selber verbockt. Du kritisierst öffentlich ein bestimmtes Tier, das du nicht magst, das alle Katzen lieber dich wissen lassen, was für ein schrecklicher Mensch du bist. Das hast du dir selbst angetan. Solltest du nicht machen. Ich habe eine Katze. Also, aber ich bin nicht so wahnsinniger Liebhaber. Du kommst oft zu spät zur Arbeit. Deine Mitarbeiter und dein Chef sind sauer auf dich, weil sie für dich einspringen müssen. Das hast du dir selber angetan. Das ist dein eigenes Verschulden. Du machst krank, auch wenn du nicht krank bist. Deine Kollegen kommen das mit und sind sauer, weil das Misstrauen entsteht zwischen der Leitung und den Angestellten, da ist die Atmosphäre auf der Arbeit angespannt. Das hast du dir selber eingebockt. Sollst du nicht machen. Tut man nicht. Du klaust etwas von einem Arbeitnehmer. Du lügst die Eltern an. Du schummelst bei der Klausur. Du tratscht über andere und wirst dabei erwischt. All das hast du dir selber angetan. Das ist deine eigene Schuld. Du sagst zu deiner Frau, hast du zugenommen? Schatz, dein Haar sieht aus wie eine Explosion in einer Stahlwollenfabrik. Hey, das Kleid, genau das, was du anhast, das hat meine alte Freundin. Oh, bitte hört auf zu reden damit. Also es ist sowas, da hast du selber Schuld, wenn du Ärger kriegst. Da hast du wirklich selber Schuld, wenn du Ärger kriegst. Oder zum Beispiel die Fahrradtour, geplant an einem Hochzeitstag. Hey, liebe Frau, ich bin mit meinen Leuten unterwegs und komme nachts wieder zurück. Er sagt, hey, das am Hochzeitstag, das hättest du auch anders planen können. All das hast du dir selbst verbockt. Du hast förmlich Selbstleid zugeführt. Du hast zu den Schwierigkeiten gesagt, komm herein und macht es euch gemütlich. Aber das gibt noch eine ganz andere Art von Leid und Schwierigkeiten, die noch viel schmerzhafter, schwieriger zu bewältigen sind. Was sind das für Schwierigkeiten? Das sind die Schwierigkeiten, von denen Petrus hier spricht. Das ist das ungerechte Leiden, das aus dem Leben kommt oder das durch andere Menschen auf dich kommt. Das ungerechte Leiden. Es ist das Leiden, die Härte für Sachen, die nicht wirklich mit dir zu tun haben. Du hast es nicht verursacht, du kannst es nicht verhindern, du kannst es auch nicht aufhalten. Es passiert einfach. Es gibt Entlassung auf der Arbeit, du bist aber ein guter und hart arbeitender Mitarbeiter, du bist treu bei der Arbeit, aber du bist derjenige, der entlassen wird. Du kannst nichts gegen machen. Dein Chef mag dich nicht, macht dir dauernd Druck, gibt dir die Drecksarbeit, die niemand auf der Arbeit machen will. Du wirst für Dinge verantwortlich gemacht, die du gar nicht gemacht hast. Kannst du nichts gegen machen. Du wirst von den Kollegen auf der Arbeit verspottet, weil du Christ bist. Du wirst in der Schule wegen deines Glaubens als Christ nicht akzeptiert. Du kommst, ja, und dann sind da andere Sachen. Du bekommst Krebs, du kriegst einen Schlaganfall, du musst eine Herzoperation machen und musst durch ganz schwierige Situationen durch und Krankheiten bewältigen, für die es überhaupt keine Lösung gibt. Und denen habe ich gerade eine Missionarin, die in Polen ist, die hat eine Krankheit, keiner weiß, wie die mit umgehen können, hat 3 Kinder und sie leidet. Es ist keine Antwort drauf, seit 2 Jahren. Und ihr Mann springt ein für sie im Haus. Was soll man da sagen? Ich sage nicht, ich fahre zurück dahin, wo ihr herkommt, sondern ich sage, macht weiter und vertraut den Herrn und was soll man machen? Du bist nicht perfekt, aber du bist treu in deinem Dienst. Du liebst den Herrn, du liebst die Menschen, aber du wirst trotzdem verleugnet, kritisiert, schlecht gemacht, belogen, abgelehnt. Ein bestimmter Lehrer gibt dir eine 6, alle anderen kriegen eine 2 für die gleiche Arbeit. Er mag dich nicht. Siehst du, diese Art des Leidens ist das Ergebnis deines schlechten, ist nicht das Ergebnis deiner schlechten Entscheidung unbedingt und deiner Sündhaftigkeit und die Art des Leidens, das ist nicht etwas, was du verursacht hast. Das ist ein Leiden eine andere Art, das von außen auf dich eingetragen wird. Beide Arten von Leiden erleben wir in unserem Leben. Die wir selber verschulden und die wir nicht verschulden. Gott ist souverän. Er lässt diese Dinge passieren und oft sind die da, damit wir wachsen können, damit wir geistlich wachsen können. Aber das Leid, das du selbst verursacht, ist kein Zeugnis für den Herrn. Wenn du selbst Leid verursacht hast aufgrund deines sündigen Verhaltens, ist es kein Zeugnis für den Herrn. Er stellt Jesus nicht ins Licht, ergibt ihm kein Zeugnis, sondern es reflektiert nur die Sündhaftigkeit des Menschen, deine eigene Sündhaftigkeit wieder. Das ist, was Petrus beschreibt, wenn er von der christlichen Sklaven Diener spricht, dann spricht er aber von einem Leid, das den Herrn in den Mittelpunkt steht. Das den Herrn in den Mittelpunkt stellt. Schlag mal 1. Petrus 2, Vers 18 bis 20 auf. Das Wort, ihr Hausknecht, heißt eigentlich, das erste Vers, Vers 18, ihr Hausknechte seid an aller Furcht eurem Herrn untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Ich werde ganz kurz was über Hausknecht sagen. Das heißt eigentlich Sklave, könnte man das auch übersetzen. Sklaverei, wie wir das natürlich kennen, lehnen wir total ab, jederzeit. Logischerweise lehnen wir das ab. Sklaverei zu der Zeit war natürlich definitiv anders. Das war eine imperialistische Zeit, wo die waren. Also in der Zeit, die Römer haben ganze Länder eingenommen und die Leute, die sie gefangen genommen haben, haben sie versklavt. Also es war nicht nur rassistische Sklaverei aufgrund von irgendwelchen Hautfarben oder irgendwelche, sagen, minderwertige Kultur, sondern sie haben sie versklavt, weil sie eben imperialistisch das Land eingenommen haben. Und das könnte genauso gut gewesen sein, dass Deutsche da versklavt werden. Das war damals gang und gäbe. Zwei Drittel der Bevölkerung waren versklavt. Das war ganz normal. Und das war deshalb dieser Aufruf zu den Sklaven zu sagen, oder den Hausknechten, der Knecht, der in deinem Haus wohnt, war ganz normal. Wir halten dich richtig. Sie waren sozusagen Leibeigene, da könnt ihr noch viel drüber lesen, aber das waren Leute, die, es war wie ein Möbelstück, hättest du das benutzen dürfen. Hört sich jetzt brutal an, aber das ist einfach ein anderer Gedankengang da. Viele Sklaven wurden aber verrichteten aber handwerkliche, gute Arbeit. Sie waren gute Sklaven und die haben auch einen guten Herren gehabt, Menschen gehabt, die sich wirklich um sie bemühten, sie wie eine Familie betrachteten. Sie hatten große Verantwortung. Sie waren Lehrer, Buchhalter, Ärzte, Geschäftsführer, Landwirte und haben große Haushalte teilweise verwaltet. Wir wissen das von Josef und anderen Situationen. Viele Sklaven waren hoch ausgebildet, kultiviert. In vielen Fällen waren sie besser ausgebildet als die Besitzer. Oft blieben sie als Familie zusammen und hingen mit der Familie, bei der sie dienten, auch waren sie mit verbunden. Und viele christliche Herren gaben den Sklaven ihre Freiheit. Das war ganz normal. Viele Herren waren also nett. Viele Hausherren waren nett oder viele Arbeitgeber waren sehr nett. Aber es gab auch einige, die waren gemein und unmoralisch. Und unser heutiger Abschnitt soll uns darin erinnern, dass viele Sklaven gut behandelt werden, aber einige wurden grausam behandelt. Und unter Arbeitgeber ist das genauso, Arbeitnehmern. Teilweise müssen wir Arbeiten verrichten in einer Art und Weise, die nicht angenehm ist. Sei darauf gefasst, dass du heute herausgefordert wirst in dem Bereich der Arbeitsanstellung, vor allem durch ungerechtes Leid, das du ertragen und Ungerechtigkeit, die du ertragen musst, etwas hören wirst. Lass uns nochmal den Text genau lesen hier. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Es gibt hier in diesem Vers eine klare Parallele zwischen Sklaven und Herren in der Beziehung zwischen Angestellten und Arbeitgeber. Die Vergleiche können wir aufstellen, kein Problem damit. Dieser Abschnitt offenbart uns, dass Gott Leid nicht nur zulässt, sondern auch gerade für uns möchte, hört zu, damit wir als seine Kinder leiden können, aber nicht, weil du das Leid selbst verschuldest, sondern damit du ein großes Zeugnis für Christus bist, indem du alles ungerechte Leid erträgst, das von jemandem oder einer anderen Situation kommt. Leid ist hier das Mittel zum Zeugnis Jesu Christi. Heute wollen wir sehen, ob du ein gottgefälliger Mitarbeiterangestellter bist oder nicht. Du wirst lernen, wie du mit Unrecht und gerechter Autorität in deinem Leben umgehst. Ob das nun ein Lehrer, Arbeitgeber, Ältester, Elternteil oder Ehemann ist, wenn jemand, der über dir steht, dir Not und Schmerz zufügt, Gott wird dir heute sehr deutlich machen, wie du darauf reagieren sollst. Ich habe in meiner 30-jährigen Dienstzeit als in der Gemeinde sehr viele Leute zu mir kommen, sind gekommen und haben geklagt über schwierige Arbeit. Ich war selber 15 Jahre angestellt, ich habe als Koch gearbeitet, im Hotel gearbeitet, ich habe mich auch beschwert über Arbeit, muss ich echt sagen, aber ich war nicht Christ zu der Zeit. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man Leid ertragen muss unter einem schwierigen Arbeitgeber. Und ich habe auch super viele Nachteile davon gehabt. Aber das ist, Gott hat, und ich habe damals diesen Text gelesen, ich weiß noch, da habe ich im Sheraton Frankfurt gearbeitet. Und da habe ich mich gefragt, wie viel sollst du noch einstecken? Und Gott hat mir wirklich Gnade gezeigt, indem ich alles einstecken konnte und noch viel mehr und ein Zeugnis sein konnte. Und das ist das Wichtige an der Sache. Es geht nicht darum, wie ich da rauskomme, sondern wie ich ein Zeugnis für Jesus Christus in so einer Situation bin. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das Neue Testament, Gott hat im Neuen Testament nicht befohlen, die Sklaverei abzuschaffen. Das sehen wir. Nirgendwo wird gesagt, die Sklaverei abzuschaffen, sondern hat etwas viel, viel Besseres getan. Er hat uns Christen ein neues Herz gegeben, dass wir Sklaverei nicht mehr akzeptieren können. Er hat uns von innen verändert, damit wir sagen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Und das hat in der Welt auch was hervorgerufen. In vielen Ländern ist Sklaverei logischerweise abgeschafft worden. Das wissen wir, wenigstens öffentlich. Es gibt natürlich immer noch böswillige Menschen, die Leute versklaven auf eine Art und Weise. Sie sagen nicht Sklaven, aber sie benutzen die für ihren eigenen Zwecke. Überall in der Welt gibt es das noch. Viel mehr teilweise als je zuvor, wenigstens von der Anzahl mäßig, weil die Welt ist natürlich auch größer geworden. Wir haben so viele Milliarden Menschen, da sind sehr viele junge Leute und auch Leute, die für nichts arbeiten müssen. Aber er hat von innen uns verändert, damit wir anders auf so ein Falschverhalten reagieren können. Heute versuchen die Menschen vielleicht Mord und Totschlag zu stoppen, indem sie die Waffen verbieten, also von außen an die Sache rangehen. Jesus, Gott hat uns das Potenzial gegeben, von innen an die Sache ranzugehen und die Probleme von innen zu lösen, dass wir gar nicht damit, nicht nur nichts damit zu tun haben, aber auch richtig darauf reagieren, wenn wir so eine Situation vorfinden. Also als christlicher Arbeitnehmer, Arbeitgeber willst du natürlich deine Mitarbeiter so behandeln, wie Christus die behandeln würde. Du möchtest denen das Beste wünschen und die Mitarbeiter müssen denken. Und hier ist ein Zeugnis, christliche Mitarbeiter, das ist mir erzählt worden, in Amerika, da ist eine gewisse Stadt, da sind ganz viele Firmen und da war eine deutsche Firma, interessanterweise, und jeder will in diese Firma gehen, um zu arbeiten. Und ich sagte, warum? Warum will jemand in die Firma gehen? Ja, weil wenn du einmal in der Firma anfängst, dann kümmert sich der Arbeitgeber sein ganzes Leben lang um dich und auch um die Kinder, dass sie studieren können. Bis hin, die haben alles, Kindergärten, alles mit einbezogen. Der kümmert sich um alles. Ich habe erlebt, wie mein Onkel das auch so eine Art Einstellung hatte. Der ist immer, wenn irgendwas war für einen Mitarbeiter, ist ins Krankenhaus gefahren und hat sich um ihn gekümmert, hat ihn was gebracht oder hat Zeit mit ihm verbracht. Wir als Christen haben das Potenzial, anders zu reagieren. Aber darum geht es in diesem Text leider nicht. Es geht um diesen Text über Arbeitnehmer, wie sie Leid ertragen, wie sie die richtige Einstellung haben, dieses Leid umzusetzen. Wenn Gott dich dann in seine, und das geht jetzt, wir müssen einfach mal die Perspektive haben, wenn wir eben falsch behandelt werden und sündiges Verhalten an uns ergehen lassen müssen, dann müssen wir eine Perspektive haben, die auf Gott gerichtet ist. Wir müssen daran denken, dass wir in Gnade leben. Und wir müssen daran denken, was Gott für uns am Kreuz getan hat, was Christus am Kreuz getan hat. Er ist für deine Sünden gestorben. Die Strafe für deine Sünden, die du verdient hast, hat er auf sich genommen. Von den Toten ist er auferstanden und dir ein neues Herz gegeben, um dir ein ewiges Leben zu geben. Nur dann liebst du nicht nur Gott, sondern auch die Menschen, die mit einer Bereitschaft für dich und für sie, für andere sich aufopfern. Nur dann, wenn du das immer wieder im Auge behältst, dann verstehst du auch, was hier gemeint ist, wenn Petrus sagt, auch wenn ihr verfolgt seid, auch wenn ihr leidet. In dieser Situation seid ihr das größte Zeugnis, was ihr je sein könnt in eurem Leben. Denn niemand würde sich so verhalten. Niemand würde Gutes tun, der ein Schlechtes getan hat. Das würdest du nicht tun. Normal ist das nicht. Du würdest dich verteidigen. Du würdest alles tun, um dich selbst zu rechtfertigen oder das umzudrehen, dass du derjenige bist, der das Gute erfährt und den anderen dafür leiden lässt, was er dir angetan hat. Also Petrus hier konzentriert sich auf den Hausknecht. Aber es ist keine direkte Anwendung. Es gibt aber, wie gesagt, diese direkte Anwendung zum Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Was tut ein Christ bei der Arbeit und was tut ein Christ bei der Arbeit und was sind Gottes Erwartungen an ihn gegenüber seinem Arbeitgeber? Das ist die Frage. Was sind für uns als Arbeitnehmer die Erwartung Gottes gegenüber unseren Arbeitnehmer? Also, wichtig ist, dass wir erstmal begreifen, wir brauchen eine richtige Herzenseinstellung der Unterordnung. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir sollen uns auf Gott achten, wir sollen zu Gott schauen. Wenn wir Arbeit ausführen, dann führen wir sie so aus mit der Perspektive, dass wir auf Gott schauen, nicht auf den Arbeitgeber. Der kann ein skrupelloser Tyrann sein. Und trotzdem würden wir und sollen wir unsere Arbeit ausführen, als wenn wir das für Gott tun. Die Aufmerksamkeit liegt nicht so sehr auf die Position als Arbeitnehmer, sondern auf der Realität der Knechtschaft. Wir sind unter dieser Art, wie es er hier sagt, du bist ein Hausknecht, du bist dem Herrn verantwortlich gegenüber und du sollst ihm Gutes tun und nicht verkehrt sein. Das ist die Einstellung, die wir haben sollen. Petrus möchte, dass wir mit aller Achtung unseren Herrn Arbeitgeber gegenübertreten, aller Achtung haben. Das bedeutet nicht, weil er Achtung verdient so sehr, sondern weil Gott von uns erwartet, dass wir den Achtung bringen. Er sagt, Furcht und Respekt sollen wir denen entgegenrichten. Damit seid in aller Furcht mit den Herrn unterordnet, untertan seid. Also richtig Hypotasso, das bedeutet, wir unterwerfen uns, wir legen uns unter ihn und sind bereit, uns zu unterwerfen. Und warum machen wir das? Weil wir die Perspektive haben, wir schauen auf Gott, wir schauen auf Gott. Wir unterwerfen uns unter nicht nur den Guten, sondern auch den Milden. Und dann sagt er, denn das ist Gnade vor Gott, wenn wir das also vor Gott entsprechend tun, gegenüber Gott das tun. Die Bibel sagt uns, dass wir den Menschen nicht fürchten sollen. Das ist an vielen Stellen. Wir sollen also nicht die Furcht haben. Hier wird von in allem, seid in aller Furcht euren Herrn untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Hier ist nicht die Furcht, dass wir uns fürchten sollen. Das wird in der Bibel abgelehnt. Das wisst ihr in Sprüche 19, Vers 23, sagt die Furcht des Herrn dient zum Leben. Wer daran reich ist, der wird über Nacht von keinem Unglück heimgesucht. Oder Sprüche 29, 25, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber den Herrn vertraut, der ist geborgen. Also es geht nicht um die Furcht vor den Menschen, sondern Furcht mit der echten Perspektive vor Gott. In Sprüche 31, Vers 30 bezieht sich auf die vorbildliche Frau. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt. Die Perspektive ist also Furcht vor den Herrn. Gott ist demjenigen, dem wir gefallen wollen und sollen. In der ganzen Perspektive sehen wir unsere Perspektive auf Gott. Also auf welche Weise sollen wir als Angestellte uns unterordnen? Indem wir versuchen, Gott zu gefallen und nicht versuchen, den Menschen zu gefallen. Es hört sich verrückt an und das mag schwer sein, aber in Epheser, Paulus sagt das zu den Ephesern. In Epheser 6, Vers 5 und 6 sagt er das. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, das ist das Interessante, sondern als Knechte des Christus, denn die den Willen Gottes vom Herzen tun. Wie sollen wir das verstehen? Unser Arbeitgeber ist von Gott uns eingesetzt, sozusagen. Wir arbeiten direkt für den Arbeitgeber, aber er ist nur derjenige, der von Gott eingesetzt ist. Wir sollen ihm ein Zeugnis sein durch unser Leben, wegen Gott, auf den wir unseren Blick richten. Kolosser 3, Vers 17 sagt das auch nochmal, wie wir uns Gott und nicht den Menschen dienen. Wir sollen Gott dienen und nicht den Menschen. Was immer ihr tut, Vers 17, 3, Vers 17, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt dem Herrn durch ihn. Und Vers 23 dann, und alles, was ihr tut, das tut dem vom Herzen als dem Herrn und nicht für die Menschen. Okay, wie weit geht das? Wie weit sollen wir uns unterordnen? Welche Situationen sind ausgenommen? Wann können wir sagen, hey, das reicht mir? Wann stempelt ihr aus? Wann sagt ihr, meine Zeit ist vorbei? Es sagt hier, in allen Situationen. Denn das ist, ihr Hausknecht, seid in aller Furcht euren Herrn untertan, nicht nur in den Guten und den Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist die Gnade, wenn jemand wegen Gewissenhaftigkeit Gottes Kränkung erträgt. Also zu jeder Zeit. Es ist ganz einfach. Ordnest du dich immer noch unter, auch wenn es ein Ungerechter ist? Und hier wird ganz deutlich, nein, du ordnest dich immer unter, egal was für eine Situation, in was für einer Situation wir uns befinden. Auch den Unvernünftigen, und eigentlich heißt das Wort hier auch den, ist nicht nur unvernünftig, sind in den krummen, verbogenen, harten, grausamen, ungerechten. Das wäre die Erklärung für dieses Wort, was der Arbeitgeber bzw. Herr hier ist. Er ist einer der ungerecht, der grausam ist und der selbst den sollen wir uns unterwerfen. Christliche Arbeitnehmer sollten sich ihrem Herrn unterordnen, auch wenn es christliche, also es geht ja auch um christliche Arbeitnehmer, sollen sich dem Herrn unterordnen, auch wenn es eben nicht christliche Herren sind, auch wenn es nicht christliche Arbeitgeber sind. Das geht hier nicht darum. Obwohl wir in Philemon, können wir nachlesen, dass Paulus appelliert auf den christlichen Herrn, sich entsprechend zu verhalten. Aber nehmen wir an, wir haben keinen christlichen Herrn. Da müssen wir uns trotzdem dem unterordnen, egal wie er sich verhält. Und was ist unsere Perspektive? Was ist die Perspektive, die Petrus für die biblische Einstellung zur Knechtschaft gibt? Die Motivation, was ist die Motivation für unsere Knechtschaft? Die Welt wäre entweder, wir suchen von der Weltperspektive, wäre das, wir suchen jede Chance, aus dieser Perspektive rauszukommen. Wenn wir misshandelt werden oder wenn wir schlecht behandelt werden, wollen wir rauskommen aus der Situation und jede Möglichkeit schaffen, uns selber zu verteidigen und aus dieser Situation rauszukommen. Zum Beispiel, wenn einer sagt, okay, ich muss andauernd Überstunden fahren und kriege kein Geld dafür, das nehme ich mir wieder zurück von denen. Ich klaue einfach. Ich nehme die Sachen mit, im Werte von dem, was ich zu viel arbeite. Das kann die Perspektive sein. Aber Paulus spricht, sollen wir nicht so. Petrus sagt, nein, das sollen wir nicht. Wir sollen das ertragen. Wir sollen die Perspektive auf den Herrn setzen. In Titus 2, Vers 9 und 10 sagt folgendes Paulus zu den Knechten. Die Knechte ermahnen, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widerspenstig oder nicht widersprechen, nichts entwenden steht da sogar, sondern allen gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Da wird sogar angesprochen, dass die Potenzial da ist, dass man sich selber etwas nehmen will, einfach aufgrund dessen, weil man falsch behandelt worden ist. Aber Petrus sagt hier nein, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er das Unrecht leidet. Das ist das Ziel. Das Ziel ist tatsächlich, dass wir dieser Unleid akzeptieren, annehmen und diese Gnade, von der er spricht, ertragen, die von Gott kommt. Es ist Gunst, Vorzug, sagt er, wenn jemand Gewissenhaftigkeit diese Kränkung erträgt. Wenn wir ungerecht leiden und wir dieses Leid mit gottgefälligem Charakter ertragen, weil wir Christus nicht mit einem falschen Einstellung oder Reaktion in schlechtes Licht gebracht haben, dann ist das ein Zeugnis in der Welt. Und dann kriegen wir, dann gibt das Segen. Weil dieses Konzept so weltfremd ist, und da müssen wir einfach, es ist für alle, die wir, ich meine, ich weiß was, wenn, ich habe auch in Situationen bin ich gewesen, wo man versucht hat zu erklären, warum man sich so verhält als Christ. Und die Leute haben gesagt, du bist doch dumm. Warum machst du das? Warum machst du das? Du benachteiligst dich doch selber. Und das ist genau das, wenn du diese Situation hast, wenn die verstehen, hey, du benachteiligst dich selber, sie sind aufmerksam, du kannst das Evangelium weitergeben, du kannst ein Zeugnis Jesu Christi sein, du kannst erzählen, warum du dich benachteiligen lässt. Weil du eben Christ bist. Weil du bereit bist, für Christus nicht nur zu leiden, du musst nicht sagen, dass du leidest, aber die wissen, dass du dadurch Nachteile hast. Und er sagt das Gegenteil, damit er hat das jetzt noch mehr erklärt, denn was ist das für ein Ruhm, sagt er, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt. Er sagt, das ist eine rhetorische Frage. Also, was ist das, wenn du jetzt dich wehrst und verteidigst? Das ist kein Wert. Du machst dein Zeugnis und das Zeugnis Christi kaputt. Das ist genau das, was er sagt. Er sagt, wir sollen geduldig Schläge ertragen. Wenn du etwas Falsches getan hast und dafür bestraft wirst, musst du die Konsequenzen halt tragen. Und das sagt er da. Da musst du nicht um Gnade flehen. Du hast bekommen, was du verdient hast. Eine solche Person verdient keinen Ruhm, die aufgrund von falschem Verhalten keine Anerkennung, keine Ehre bekommt und wo Gott mehr oder weniger einfach, wo sie ein negatives Zeugnis sind. Also wenn du protestierst und auf die Straße gehst für deine Rechte, das kannst du tun. Natürlich kannst du das tun, aber was ist das für ein Zeugnis für Gott? Als Cheryl und ich verheiratet waren, kurz nachdem wir geheiratet haben, sie hat noch als Grundschullehrerin geheiratet, da waren Demonstrationen in Los Angeles, die ganzen Lehrer sind auf die Straße gegangen, haben gestreikt für höhere Gehälter, bessere Arbeitsbedingungen und dergleichen. Und Cheryl sagte, nein, das kann ich nicht machen, weil ich ein Christ bin. Ich bin überzeugt, dass man das nicht tun soll. Man soll das in Frieden verhandeln mit den Gewerkschaften oder mit den Arbeitgebern, wie auch immer. Und daraufhin haben die anderen Lehrer gesagt, aber du bist auch Nutznießer der Sache, wenn wir auf die Straße gehen. Und dann haben sie sie als Feind erklärt. Und das ist so weit gegangen, dass sie versucht haben, sie aus der Schule auszusperren, dass sie nicht zur Arbeit gehen kann. Die haben die Reifen der Wagen von den Mitarbeitern, die eben Lehrer zur Schule gegangen haben, sie zerstochen und haben ihr Bild auf die Wand gemacht und mit Pfeilen beworfen. So extrem war das denn. Und nachdem das überstanden war, die haben wirklich alle einen weiten Bogen um Cheryl gemacht, weil die gesagt haben, hey, sie ist nicht mitgezogen und sie sagt, sie ist Christin, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Aber dann hat Gott eingegriffen auf eine Art und Weise, was wir nicht für möglich gehalten haben, weil wir kannten auch diese Bibelstellen und verstanden, hey, wir haben eine gewisse Verpflichtung, die als Christen uns so verhalten, dass wir ein Zeugnis für Christus sind, egal was das für Konsequenzen hat. Und die Konsequenzen waren eben diese, dass die Lehrer sich wirklich von ihr entfernt haben. Aber die Nachbarlehrerin war eine Jüdin und ihr Mann hatte auf einmal Krebs. Da ist sie zu Cheryl gekommen, hat gebeten, dass sie für sie betet. Auf einmal, wo es um essentielle Lebensbedingungen ging, wussten die auf einmal, sie ist Christin. Sie steht für das Christentum und war sie auf einmal ein Zeugnis. Aber das zeigt, wie wichtig es ist. Wir wissen nie, warum wir ein Zeugnis sein sollen, in einer was für einer Situation wir sind. Aber wenn du, wie es hier heißt, wenn du Unrecht tust, dann musst du dich nicht wundern, wenn du die Konsequenzen trägst. Dann musst du auch die Konsequenzen tragen für das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn wir für geduldig Schläge ertragen, weil wir gesündigt haben. Jetzt aber das umgekehrt. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, ist das Gnade bei Gott. Und das ist, was unser Zeugnis sein soll. Er wiederholt im Grunde genommen, Petrus wiederholt das nochmal, weil das so wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir bereit sind, geduldig die Schläge zu ertragen. Geduldig die Ungerechtigkeit gegen uns zu ertragen. Nicht um unsertwillen, sondern damit wir in der richtigen Situation ein Zeugnis für Gott sein können. Damit wir in der richtigen Situation ein Zeugnis für Gott sein können. Und er sagt, du findest Gefallen bei Gott, Gnade bei Gott. Gott hat Gefallen an uns, wenn wir mit der richtigen, demütigen, hingebenden, aufopfernden Haltung auf Ungerechtigkeit reagieren, weil wir auf ihn vertrauen. Hier geht es nicht um unser Recht als Knechte oder als Angestellte. Es geht nicht darum, was für ein Zeugnis ich bin, während die anderen mich ungerecht behandeln. Es geht mehr um die Frage, was für ein Zeugnis bin ich für Gott? Wie kann ich Gott ein Zeugnis sein? Lass mich nur mal einige Fragen stellen in Bezug darauf. Was hält Christen davon ab, auf der Arbeit das Prinzip von Unterordnung zu praktizieren, um Ehre und Gehorsam zu leben? Was hält die davon ab? Was hält uns davon ab, das zu tun? Oft unsere eigene Ehre, unser eigener Stolz. Ich denke, ich verdiene mehr. Oder die Rechte, die der Staat mir gibt. Ich habe das Recht. Aber wer appelliert an Gott? Gott hat dir schon alles gegeben. Gott hat dir schon ewiges Leben gegeben. Gott hat dir schon neue Perspektiven gegeben. Zweite Frage. Für wen ist es schwierig zu arbeiten? Für einen kompromittierten christlichen Arbeitgeber, der also nicht entsprechend seines Zeugnisses lebt, oder für einen weltlichen, nicht-christlichen Arbeitgeber? Es ist immer einfacher, für nicht-christliche Arbeitgeber zu arbeiten. Warum? Weil wir ein Zeugnis sein können, weil wir ihn wirklich bezeugen können. Ein Christ, der nicht so lebt, wie er an deinen Arbeitgeber ist und nicht so lebt, wie du es leben sollst, kommt immer zum Konflikt. Warum ist das oft so, dass wir als Christen vergessen, dass wir an erster Stelle ein Zeugnis oder für Christus arbeiten und nicht für unseren Arbeitgeber. Warum vergessen wir so oft, dass wir an erster Stelle für Christus arbeiten? Warum vergessen wir das oft? Kann sein, weil wir zu wenig Christus kennen, uns zu wenig mit ihm befassen, gar nicht daran erinnert werden, dass wir wirklich nicht nur Christen heißen, sondern Christus leben, dass wir uns mit ihnen identifizieren. Das kann gut sein, dass das ist. Vielleicht haben wir Angst. Vielleicht verstehen wir nicht, dass ein christliches Leben das Leben ist, was nicht nur am Sonntag ist, sondern dass das die ganze Woche stattfindet. Dass wir tagtäglich zu jeder Zeit Gottesdienst feiern, uns hingeben als wohlgefälliges Opfer, wie es in Römer 12, Vers 1 und 2 steht. Vielleicht ist es das, dass wir nicht verstehen, dass wir eigentlich für Christus immer arbeiten. Mit anderen Worten, wenn ihr hier rausgeht von einem Gottesdienst, den wir heute gefeiert haben, dann geht ihr eigentlich morgen zum nächsten Gottesdienst, zur Arbeit, wo ihr Gott anbetet, indem ihr ein Zeugnis für Christus seid, indem ihr in einer Art und Weise arbeitet, das Christus bezeugt, das zeigt, wie er ist. Die Frage ist nun an euch, welche Schritte kann ich morgen bei der Arbeit unternehmen, um biblisch motiviert und radikal anders für Christus zu sein? Was kann ich machen? Schreibt euch das auf. Überlegt euch das. Was ist die beste Möglichkeit, die du hast? Er sagt, ihr Hausknechte oder ihr Angestellten, ordnet euch mit aller Furcht euren Herrn unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er das zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Interessant ist, wie das weitergeht. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für euch uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seinen Fußstapfen folgt. Es ist nicht optional. Ich hoffe, das schockiert uns nicht. Aber Gott hat dich und mich zu einem Leben geleitet, nicht des Vergnügens oder Bequemlichkeit und Komforts berufen, sondern zum Leben des Leidens berufen. Das ist, wo er uns zu berufen hat. Gott sagt in 1. Petrus 22, er hat uns zum ein Leben des Leidens berufen. Jetzt sagt ihr aber, das würde einer sagen, okay, das geht nur um Sklaven hier, das geht nicht um Angestellte. Nein, es geht um Christen hier, allgemein. Es geht nicht um Sklaven nur, es geht um Christen. Besonders natürlich die Sklavenchristen zu der Zeit, aber es geht um Christen. Gott will uns motivieren, uns unseren Arbeitgebern gegenüber unterzuordnen, auch wenn wir bei der Arbeit leiden, weil Christus für dich und mich persönlich gelitten hat. Er hat nicht jemanden anders geschickt, sondern uns vor dem ewigen Leid der Hölle bewahrt, indem er für uns gelitten hat. Und Christus hat es ohne Klage, Bitterkeit oder Selbstmitleid getan. Schau dir noch mal einmal an, was in 1. Petrus 22 steht. Es heißt, Jesus ist unser Beispiel. Das Wort Beispiel ist ein ungewöhnliches griechisches Wort. Hier bedeutet eine Abschrift. Wisst ihr noch, wo ihr gelernt habt zu schreiben? Da hat jemand, eure Klassenlehrerin, oben auf die Seite ein Wort geschrieben. Und ihr solltet das 100-mal abschreiben, damit ihr lernt, wie ihr schreibt. Und das macht Jesus. Jesus sagt, so habe ich gelitten. Und schreibt das auf und das sollt ihr jetzt nachleben. Jesus ist das Beispiel, was wir abschreiben sollen. Buchstabe für Buchstabe, Zeile für Zeile. Wir sollen auf Leid genauso reagieren, wie er es tat. Genauso, wie er es tat. Und dann fügt er noch hinzu, wenn wir bei der Arbeit ungerecht leiden oder großen Stress beim Arbeitsplatz haben, sollen wir die Richtung einschlagen, die das Leben Christi nahm. Seinen Fußstapfen folgen. Versuchen wir es einfach mal zu tun. Schritt für Schritt ihm zu folgen. Unsere Motivation soll bei der Arbeit sein, dass wir wie es in Vers 23, 22 und 23 steht. Er hat keine Sünde getan, es ist auch keine Trug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht zurück, nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das ist die Einstellung, die er von uns verlangt. Keine andere. Es ist wie ein Soldat, der in die Schlacht zieht, der durch den Mut seines Befehlshabers inspiriert wird, der den Angriff anführt, während er unter Beschuss steht. So wird ein Christ motiviert, seine Arbeit in Unterordnung eifrig, ehrlich, fleißig, zuverlässig zu tun, indem wir dem Beispiel unseres mutigen Befehlshabers Jesus Christus folgen. Lass mich beten. Vater Gott, wir sind aufgerufen, dir zu folgen. Es ist einfach, Ja zu sagen. Aber es ist ganz schwer, Ja zu leben. Herr, gib uns den Mut, Ja zu leben, indem wir uns unterordnen, bereitwillig unterordnen und für dich ein Zeugnis sind und Dinge ertragen, die sonst keiner ertragen würde und Leute sich fragen müssen, warum tun die das? Oder warum tut der das oder sie das? Und die einzige Antwort, die sie haben, sie kennen Jesus Christus, sie lieben Jesus Christus. Lass die Jesus Christus, die Liebe Jesu Christus in unser Herzen so deutlich sein, dass wir wirklich so eine Abschrift von dir sind, dass diese Unterschrift überall ersichtbar ist. Wir danken dir, Herr, für deine Güte und deine Gnade in Jesu Namen. Amen.